ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge, zur Jahresrückblickfolge 2025. Ich bin Elena Radatz. Es ist kurz vor Weihnachten. Meine Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion haben diese Woche noch einmal ordentlich zu tun gehabt. Sowohl der Europäische Gerichtshof als auch der Bundesgerichtshof hier in Karlsruhe haben einige wichtige Urteile gefällt. Beim Bundesgerichtshof ging es zum Beispiel um die Speicherung von bereits bezahlten Forderungen bei der Schufa. Es war leider kein allzu verbraucherfreundliches Urteil und ging zugunsten der Schufa aus. Dies als kurzer Rückblick auf diese Woche. Aber nun soll es ums große Ganze gehen, um das Jahr 2025 aus der Sicht der ARD-Rechtsredaktion. Und wir starten mit Frank Bräutigam. Frank, schön, dass du jetzt hier im Studio bist. Du bist ja unser Redaktionsleiter und ARD-Rechtsexperte. Jetzt sitzen wir einigermaßen entspannt hier kurz vor Weihnachten und können ein wenig auf das Jahr zurückschauen. So entspannt ist es ganz selten in der Redaktion. Ich sag jetzt einfach mal, wie war denn das Jahr für dich 2025, wenn du zurückblickst?
Auch sehr aufregend. Also besonders an diesem Jahr war, dass ganz viele politische Entscheidungen in Berlin auch eine rechtliche Komponente hatten und dann ganz schnell auch bei uns gelandet sind. Also ich erinnere mich an die Frage nach der Bundestagswahl. Da war der Bundestag ja noch im Amt der Alte und auf einmal wollte man riesengroße Veränderungen im Grundgesetz vornehmen zum Thema Schuldenbremse. Darf das der alte Bundestag noch? Völlig neue Fragen und zack kommen die Anrufe hier in Karlsruhe. Geht das denn eigentlich? Erklärt doch mal. Klassische Situation und ja, dann geht's los bei uns. Genau wie an dem Tag auch, als Friedrich Merz dann, das war der 6. Mai, nicht gewählt wurde im ersten Wahlgang. Und auch das hatte ganz viel mit Recht zu tun. Und dann geht's hier ganz schön rund, ja.
Jetzt nimm uns doch mal ein bisschen mit. Wie sieht dein Arbeitstag an so einem Tag aus? Du kommst rein und bekommst diese Nachricht und es soll losgehen. Wie läuft so ein Arbeitstag bei dir dann ab?
Also der 6. Mai, die Wahl von Friedrich Merz, das war schon sehr speziell, weil ich gebe es ganz offen zu, damit hatte ich nicht gerechnet. Das gab es ja auch noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik, dass ein Bundeskanzler nicht im ersten Wahlgang gewählt wurde. Also ich saß in meinem Büro und hatte den Fernseher laufen, Live-Sendung aus dem Bundestag. Und dann wurde abgestimmt und ausgezählt. Und ich sah dann so, dass die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner sich mit ihrem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beriet und die hatten ganz ernste Mienen und diskutierten auf einmal hektisch. Und da dachte ich, oh Moment, ist hier irgendwas schiefgegangen? Und dann kam sehr schnell die Nachricht, da hat sie es gesagt, es reicht nicht, er hat nicht genügend Stimmen bekommen. Und alle haben sich in dieser Situation gefragt, ja und jetzt, wie geht's denn weiter? Und das Gute ist, dass das im Grundgesetz steht und dass ich mich zum Glück damit auch schon beschäftigt hatte. Also ich habe einfach mal den Artikel 63 Grundgesetz auch weitergelesen bis zum Ende, schon vorher. Und deswegen konnte ich relativ schnell dann in die Live-Sendung, die im ersten Programm lief, auch zugeschaltet werden. Also es läuft dann so, dass wir unseren Kameramann anrufen, Kai Leitz, der kommt dann ins Studio. Wir fahren unser Live-Studio hoch. Also ich sitze im 3. Stock und das ist im 1. Stock. Habe mich dann kurz vorbereitet nochmal, habe mit meinem Kollegen Kolja Schwarz aus unserer Redaktion gesprochen, dass der schon mal den Text für tagesschau.de anfängt, den wir dann gemeinsam zu Ende machen. Und habe mich dann vor die Kamera gestellt und gewartet, bis ich dann dran war. Und dann habe ich in der Live-Sendung quasi so ein bisschen als Erster auch erklärt, dass es eben auch einen zweiten Wahlgang geben kann und zur Not auch noch einen dritten, aber dass das eben komplettes Neuland war, das wir dann zum ersten Mal erlebt haben. Und dieser Tag, das war kein typischer Arbeitstag, aber ein ganz besonders spannender.
Und das muss dann natürlich alles sehr, sehr schnell gehen und die Informationen müssen auch genau on point sein. Also ich bewundere dich da auch dafür, dass du dich da einfach reinstellen kannst und relativ einfach den Leuten erklären, diese schwierigen Hintergründe. Kommt es häufig vor, diese ganz unerwartete Berichterstattung?
Also wir haben in Karlsruhe zwei unterschiedliche typische Situationen. Die eine Sache sind die planbaren Urteile, also was an den Gerichten so passiert. Nächste Woche kommt folgendes BGH-Urteil und das Verfassungsgericht verhandelt dies. Das wissen wir und darauf können wir uns dann gut vorbereiten, auch bildlich und so weiter. Und dann gibt es aber immer wieder Situationen, wo man morgens ins Büro geht und noch nicht weiß, was man abends macht. Das ist aber auch das Spannende am Journalistenberuf. Also Oft passiert dann im Laufe des Tages irgendetwas mit rechtlichem Bezug und dann schmeißen wir die Maschine an und dann geht's los. Also eine andere Situation in diesem Jahr war zum Beispiel, da ging es um ein Ermittlungsverfahren zu sehr umstrittenen Äußerungen auf Sylt. Da hatten Menschen in einer Bar gerufen auf ein bestimmtes Lied, Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. Und dann hatte die Staatsanwaltschaft ermittelt und an einem Montagnachmittag im Frühjahr kam dann die Nachricht, nee, die erheben keine Anklage wegen dieser Vorfälle in Sylt. Mit der Begründung, die Meinungsfreiheit erlaubt eine ganze Menge. Das habe das Bundesverfassungsgericht auch häufig schon so betont. Und das war wieder so eine typische Situation. Zack, wichtige Entscheidung mit rechtlichem Bezug. Tagesschau ruft an, wir setzen uns hin, recherchieren und müssen dann in relativ kurzer Zeit vor der Kamera für tagesschau.de, fürs Radio erklären, was los ist. Und das ist dann immer herausfordernd, aber es ist auch so ein bisschen das Salz in der Suppe, ehrlich gesagt.
Was diesen Beruf auch so spannend und interessant macht, definitiv. Jetzt sind wir eigentlich mit 2025 durch. Hast du bestimmte Wünsche für 2026?
Also 2026 ist mal wieder so ein Jahr, wo ein Jubiläum ansteht. Das Bundesverfassungsgericht wird 75 Jahre alt, so wie gerade ganz viele Institutionen der Bundesrepublik 75 werden oder geworden sind. Für uns ist das immer die Gelegenheit, auch so ein paar Sonderprojekte anzustoßen. Ich will noch gar nicht sagen, welche das genau sind, aber wir haben einige im Blick, wie wir in diesem Jahr dann eher so im Herbst, wenn dieses Jubiläum ansteht, das Verfassungsgericht etwas ausführlicher, noch ausführlicher in den Blick nehmen, als wir es bisher schon tun. Und das wird zwar viel Arbeit, aber ich freue mich drauf.
Das ist ein sehr guter Cliffhanger und gute Überleitung zu unserem nächsten Gast. Danke dir, Frank.
Danke, Elena.
Das Bundesverfassungsgericht hat nächsten Herbst seinen 75. Geburtstag und musste ein Jahr vor seinem runden Geburtstag einiges an Aufregung um die Wahl seiner Richterinnen und Richter über sich ergehen lassen. Erinnert ihr euch noch? Für meinen Kollegen Klaus Hempel definitiv eher ein Jahres-Lowlight als ein Jahres-Highlight.
Was uns dieses Jahr sehr beschäftigt und mich persönlich sehr aufgeregt hat, das war das Thema Richterwahl und Bundesverfassungsgericht. Es ist nach wie vor erschütternd, dass es rechtspopulistischen Kräften gelungen ist, die SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf zu verhindern. Das geht mir da durch den Kopf. Mit übelsten Schmutzkampagnen und Falschbehauptungen. Am Ende hat das ja auch zu großem Widerstand innerhalb der Unionsfraktion geführt. Da haben sich, so mein Eindruck, viele hinters Licht führen lassen. Mein Eindruck war auch, dass beim umstrittenen Thema Schwangerschaftsabbruch viele überhaupt nicht verstanden haben, welche verfassungsrechtlichen Überlegungen Rechtsprofessorin Brosius-Gersdorf dazu eigentlich angestellt hat. Am Ende zog sie zurück, weil sie wusste, sie wird keine Mehrheit bei der Wahl bekommen. Es hat ja auch massive Angriffe gegen die zweite SPD-Kandidatin Ann-Kathrin Kaufold gegeben. Erneut vor allem aus der rechtspopulistischen Ecke. Und auch da wurde mit Falschbehauptungen, mit Unterstellungen gearbeitet, die teilweise vom Duktus her einer Verleumdung gleichkamen. So habe ich das jedenfalls empfunden. Immerhin hat sie dann am Ende die erforderliche Zweidrittelmehrheit im Bundestag auf sich vereinigen können. Mein Eindruck am Ende, so richtig aufgearbeitet wurde das alles zum Thema Richterwahl von politischer Seite nicht. Die Regierungsfraktionen waren wahrscheinlich eher froh, das leidige Thema von der Backe zu haben. Und es wird auch überhaupt nicht mehr darüber diskutiert, ob die Verfassungsrichterwahlen eigentlich reformbedürftig sind oder nicht. Das finde ich auch nicht gut. Aber das können wir ja jederzeit in unserem Podcast hier mal wieder zum Thema machen.
Das Bundesverfassungsgericht wird auch 2026 ein großes Thema bei uns sein, das kann ich euch versprechen. Und zum 75-jährigen Bestehen werden wir dann sicher auch auf viele denkwürdige Entscheidungen zurückblicken. Seid also gespannt. Es ist der Jahresrückblick 2025, da muss auch mal Zeit sein für schlechte Gags. Wir haben gerade eben über die Kanzlerfrage und März gesprochen und jetzt kommen wir zum Februar. Wir gehen zurück. Im Februar gab es eine sehr wichtige Entscheidung beim Bundesgerichtshof und über diese Entscheidung berichtet haben Exona Hüseni und Christoph Kehlbach. Schön, dass ihr heute auch da seid.
Hi, ja. Elena.
Hallo.
Und es ging um einen sehr wichtigen Schuh, den man in Deutschland gerne trägt.
Vielleicht nämlich den wichtigsten Schuh.
Ja, eventuell. Ich habe ihn noch nie getragen. Tragen, um ehrlich zu sein.
Okay. Vielleicht tragen wir ihn gerade.
Oh, das könnte sein.
Ich guck mal,
vielleicht auch den Tisch. Ah, doch nicht.
Nee. Ist zu kühl aktuell im Dezember. Es ging um Birkenstock. Richtig. Die Birkenstock-Entscheidung. Ihr müsst mich mal auf den Stand bringen. Ihr wart sehr tief im Thema drin. Um was ging es?
Eine Sandale ist eine Sandale. Das ist der das ist die Überschrift eines Textes auf tagesschau.de, den meine Kollegin Exona geschrieben hat.
Ja.
Es ging um die Frage, inwieweit möglicherweise Birkenstock, also die Schuhe, die wir kennen, spezielle Modelle mit lustigen Namen von Birkenstock, Urheberrechtsschutz genießen und auch als Kunstwerke angesehen werden, dann nämlich, wenn sie Werke der angewandten Kunst sind, dann hätten sie einen besonderen Schutz. Und Birkenstock hat gewissermaßen versucht, das vor Gericht durchzusetzen, eben auch, weil man sich bei Birkenstock ärgert über die Konkurrenz. Die Schuhe, die sehr ähnlich den Original-Birkenstock-Schuhen sehen, produziert und man eben dann Wettbewerber hat, die mit einem ähnlichen Modell auch Geld verdienen. Aber man bei Birkenstock sagt, das ist doch eigentlich das, was wir hier erfunden haben. Und das war irgendwie der Hintergrund dieses Verfahrens.
Ja, also ich erinnere mich noch wirklich gut. Ich bin einfach zur Verhandlung gegangen und dachte, ich höre mir das Ganze mal an. War relativ entspannt. Was ganz cool war, dass bei dieser Verhandlung schon Schuhe auf dem Tisch standen. Also die jeweiligen Modelle, um die es ging. Also es war schon sehr plastisch, sehr anschaulich. Und in der Verhandlung gab es auch große Diskussionen, ob ein Birkenstock-Schuh jetzt Kunst ist oder nicht. Und dann kam ich zurück. Und plötzlich hieß es, ja, wir haben ganz viele Anfragen, die Redaktionen kommen an, weil dieses Thema halt so durch die Decke gegangen ist. Es war wirklich krass, die Redaktionen haben uns hier die Tür eingerannt, es gab super viele Anfragen. Und der Tag für mich war dann so spannend, weil an dem Tag hatte ich dann meine allererste Fernseh-Live-Schalte zu diesem Thema, zu diesem BGH-Fall. Ja, das war krass.
Und hattest auch eine Birkenstock-Sandale an?
Nee, in dem Fall nicht.
Aber wisst ihr, wer eine Birkenstock-Sandale anhatte? Einer der Vertreter, ich weiß nicht, ob es der BGH-Anwalt war oder der Instanzanwalt oder der Sprecher von Birkenstock. Aber ein Vertreter von Birkenstock stand im Gerichtssaal am Bundesgerichtshof in Birkenstock schon.
Und sogar Socken drunter?
Ja.
Meine ich fast, ja.
Doch,
wie siehst du,
es
war relativ anständig.
Aber es war das Modell, weißt du, welches, was ist? Die heißen Arizona, heißt das eine?
Ich glaube Gizeh, Madrid und Boston.
Also er hatte,
das ist noch so ein Clock.
Er hatte das, was so aussah wie so ein Clock, wie so eine Pantoffel.
Genau.
Ne? Also vorne geschlossen. Aber er war nicht barfuß. Aber mir ist es aufgefallen, im BGH-Verhandlungssaal betrat er mit schickem Anzug, Krawatte, Robe überm Arm und Birkenstock
an den Füßen. Also der hat es ernst gemeint,
Ja, genau. Und ich entsinne mich auch noch, es war schön, ich habe an dem Tag auch Fernsehbeiträge gemacht für die Tagesschau und wir hatten dann gesagt, dann lass uns mal in die Stadt gehen hier in Karlsruhe und mal eine kleine Umfrage machen, was die Leute denken. Sind Birkenstock-Schuhe Kunst? Sind das Werke der angewandten Kunst? Und jeder hatte eine Meinung. Mhm. Also oft, wenn man diese Vox-Pops, wie wir es nennen, diese Straßenumfragen macht, dann kriegt man wirklich selten Leute vor die Kamera, die sagen, weiß ich nicht. Birkenstock, Kunst, ja oder nein, zack, jeder hat eine Antwort
gegeben. Ihr hattet auch Schuhe dabei, ne?
Wir hatten Schuhe dabei, wir haben die dann, genau, Michi, unser Kollege hatte die mitgebracht. Genau, und die haben wir dann in die Hand genommen und vorgezeigt, dann ist das Kunst. Und ich weiß noch, für den Fernsehbeitrag haben wir dann aus dem Barbie-Film mit Margot Robbie noch einen Ausschnitt rausgenommen, den wir dann verwendet haben fürs Fernsehen, weil dann auch im Film gezeigt wird, willst du quasi in die reale Welt oder in die Barbie-Welt, und da wurden so symbolisch dann einmal der Birkenstock-Schuh und einmal dann der High Heel hochgehalten. Und damit haben wir dann auch natürlich in dem Beitrag kurz gespielt. Also es war ein sehr plastisches Thema, sehr spannendes Thema, das irgendwie tatsächlich, wie du es gesagt hast, Exona die Leute total bewegt hat.
Was ich auch ganz cool fand, dass bei der Verhandlung nochmal so ein Rückblick passiert ist. Also man hat geguckt, wie war das eigentlich damals, als dieser Schuh entwickelt wurde. Da wurde dann erzählt, dass der Orthopädiemeister Karl Birkenstock dieses erste Modell dieser Sandale, dieser Birkenstock-Sandale auf den Markt gebracht hat, 1963, damals so als Gesundheitslatsche im Prinzip, und diesen Schuh auf einer Schuhmesse vorgestellt hat in Düsseldorf damals und da richtig ausgelacht wurde dafür, weil die Leute gesagt haben, was ist das überhaupt hier, so eine Latsche. Und damals waren eben ganz andere Schuhe Mode. Und das fand ich irgendwie auch krass, da so historisch nochmal reingenommen zu werden, wie dieser Schuh eigentlich entwickelt wurde.
Genau, und es hieß dann immer, es hätte ein ikonisches Design. Ne? Und das wurde eben abgekupfert. Das war so die Argumentation vor Gericht. Der BGH hat es am Ende dann aber nicht mitgemacht, hat gesagt, es gibt eben Fälle, gerade wenn es um angewandte Kunst geht, bei denen steht dann im Vordergrund die Funktionalität, wenn es bestimmte Regeln sind, die eingehalten werden müssen, dann tritt so dieses künstlerische Element, wenn man so will, in den Hintergrund. Und dann kann man auch nicht diese Produkte schützen als künstlerische Werke. Und dann fällt eben auch das Urheberrecht weg. Und deswegen ist es dann letztlich gescheitert. Also Birkenstock hatte dann keinen Erfolg, weil man eben gesagt hat, eine kleine Sandale, die muss irgendwie Schnallen haben, die muss irgendwie am Fuß sitzen, die muss nach unten irgendwie abfedern und nach oben aber halten. Und diese Dinge hätten dann eben so wenig Raum gelassen, nur noch für künstlerische Verwirklichungen, dass man dann eben das für die Birkenstock-Sandale nicht annehmen konnte.
Ja, der eine Anwalt hat auch argumentiert, oder der Anwalt ist sozusagen auf der Gegenseite von Birkenstock war, hat gesagt, naja, Sandalen gibt es ja schon immer, warum soll man das jetzt plötzlich urheberrechtlich schützen lassen? Schon der Ötzi hat er gesagt, diesen Ton habe ich noch so gut im Kopf, der Ötzi hat schon Sandalen getragen, den habe ich natürlich damals dann auch in meinen Beitrag fürs Radio eingebaut. Zentral war halt, dass Birkenstock es nicht gelungen ist, nachzuweisen, dass eben Karl Birkenstock sich damals so kreative Gedanken gemacht hat und nicht einfach eben als Orthopädiemeister sagt, ich gestalte hier einfach einen orthopädisch guten Schuh für den Fuß. Der lebt ja noch, soweit ich weiß. Also damals hat er noch gelebt. Und die hatten ihn nicht mitgebracht sozusagen zur Verhandlung oder ihn ja mal erzählen lassen. Genau, das war wohl der Punkt, dass sie das eben nicht nachweisen konnten, was er sich gedacht hat.
Aber denkt man nicht immer, Birkenstock hat so eine spezielle, gesundheitsbewusste Sohle, das hat aber trotzdem auch nichts gebracht, um das als Kunst schützen zu lassen, weil es ja nicht irgendeine Sandale, damit werben sie ja immer.
Genau, aber es hat jedenfalls dann nicht mehr den Bock umgestoßen zu sagen, das steht dann jetzt als künstlerische Konzeption so sehr im Vordergrund. Es ist immer noch ein Schuh und der hat bestimmte Anforderungen und das überwiegt halt auch bei Birkenstock dennoch.
Das erste spannende Urteil des Jahres 2025 gewesen. Wir schauen mal noch weiter, was dieses Jahr noch gegangen ist. Danke euch, Exona und Christoph.
Na, ein wenig muss ich mich korrigieren. Es gab direkt zu Jahresanfang 2025 ein vielleicht aus Sicht vieler Fußballfans noch spannenderes Urteil, über das mein Kollege Kolja Schwarz berichtet hat.
Ja, beim Jahr 2025 erinnere ich mich an viele spannende Momente, Urteile und auch Podcast-Folgen natürlich. Gleich zu Beginn zum Beispiel an das Urteil zu den Polizeikosten bei Fußballspielen. Da hat das Bundesverfassungsgericht Mitte Januar einen vorläufigen Schlussstrich unter einen jahrelangen Streit zwischen der FIFA und dem kleinen Land Bremen gesetzt und entschieden, dass es mit dem Grundgesetz vereinbar ist, wenn der polizeiliche Mehraufwand bei Hochrisikospielen der FIFA und den Vereinen in Rechnung gestellt wird. Vorausgesetzt, es gibt wie in Bremen eine entsprechende Regel in einem Gesetz. Um das zu verstehen, worum es da geht, hilft es sich nochmal ein paar Zahlen anzuschauen. In der Saison 2023-24 sind allein in der ersten und zweiten Bundesliga insgesamt knapp 1,6 Millionen Polizeiarbeitsstunden entstanden. Das entspricht 1.220 vollzeitbeschäftigten Polizeibeamten, wenn man das so umrechnet. Und Bremen, also das kleinste Bundesland in Deutschland, hatte 2014 gesagt, wir wollen zwar nicht die kompletten Polizeikosten, aber zumindest die Mehrkosten ersetzt bekommen, die Mehrkosten, die bei sogenannten Hochrisikospielen anfallen. Also wenn zum Beispiel bei Derbys wegen besonders rivalisierender Fanlager nicht mehr nur ein paar hundert Polizisten an so einem Tag im Einsatz sind, sondern schnell über 1.000 Beamte gebraucht werden. Und Bremen hatte gesagt, das soll die FIFA zahlen, denn die profitiert auch wirtschaftlich enorm davon, dass die Fußballspiele sicher sind. Die FIFA, die hatte immer gesagt, naja, für die Sicherheit, da muss doch die Allgemeinheit aufkommen, also der Steuerzahler. Und da hat das Bundesverfassungsgericht Anfang des Jahres gesagt, nö, muss er nicht zwingend, kann und darf man auch anders regeln, also so wie Bremen das gemacht hatte. Aber Bremen ist nach wie vor das einzige Land. Also da erinnere ich mich dran, weil ich das Thema schon über Jahre verfolgt habe, aber ich denke beim Jahr 2025 auch sehr stark an den Rechtsstaat und die Bedrohung für diesen. Da habe ich einige spannende Podcast-Folgen zugemacht, zum Beispiel wie bedroht sind die Anwältinnen und Anwälte auf der ganzen Welt, aber eben auch in Deutschland? Kann man Menschen vom Referendariat ausschließen, also dafür sorgen, dass sie nicht zu Volljuristen, zu Richtern und Staatsanwälten ausgebildet werden, wenn sie nicht verfassungstreu sind? Und noch gar nicht so lange her die JustizreporterInnen-Folge zu einem Forschungsprojekt mit dem Namen Justizprojekt. Wie anfällig ist die deutsche Justiz für Angriffe von autoritären Populisten? Das und ja, noch vieles mehr verbinde ich mit 2025 und ich bin sehr gespannt, was die 26 für uns bereithält.
Danke dir, Kolja. Und ja, in wenigen Tagen ist es ja schon soweit, 2026 kommt. Aber zuvor wollen wir noch ein wenig sammeln, welche Themen haben uns in der ARD-Rechtsredaktion besonders beschäftigt und umgetrieben. Welche Urteile sind uns besonders in Erinnerung geblieben? Welche waren besonders skurril? Da hat mein Kollege Fabian Töpel ein gutes Beispiel für euch aus 2025.
Mein Highlight des Jahres war ein Fall am Bundesgerichtshof und da ging es um Moneypenny. Moneypenny ist ja die Sekretärin des britischen Geheimdienstes in den James-Bond-Filmen. Es ging aber hier um eine Firma für Sekretariatsleistungen, die sich Moneypenny genannt hat. Und so kann sich jeder seine Moneypenny mieten. Das wollten die damaligen Rechteinhaber der James-Bond-Filme untersagen und sie klagten auf Verletzung des Werktitelschutzes. Der soll verhindern, dass künstlerische Werke verwechselt werden und Dritte den guten Ruf ausnutzen. Hauptcharaktere, die super individuell und besonders sind, wie Obelix oder Pippi Langstrumpf, genießen deshalb diesen Werktitelschutz. Die werden aber auch in den Titel der Filme und der Bücher genannt. Aber wie sieht es jetzt mit einer Nebenrolle aus, die schon von unterschiedlichen Schauspielerinnen in Filmen auch unterschiedlich interpretiert wurde? Soweit so gut. Vor dem Bundesgerichtshof wurde in der Verhandlung dann lang und breit über die Wichtigkeit der Rolle von Moneypenny in den Filmen diskutiert. Moneypenny ist ja in den alten Filmen vor allen Dingen durch ihr offensives Flirten mit James Bond aufgefallen. Ist sie denn überhaupt eine kompetente Sekretärin? Macht das Werben mit ihr dann überhaupt Sinn? Die Rolle hat sich ja auch über die Jahre entwickelt. Heute ist Moneypenny nicht mehr nur die flirtende Sekretärin, sondern war auch mal als Geheimagentin tätig. Die Rolle der Frau hat sich also über die Zeit hinweg zum Glück weiterentwickelt. Dann stellte sich noch die Frage, was uns alles entgehen würde, wenn man Nebenrollen von Filmen jetzt auch diesen Werktitelschutz geben würde und sie nicht nochmal für neue Sachen nutzen könnte. Da wurde dann der Toupet-Salon Sam Hawkins als Beispiel aufgeführt. Den kennt der ein oder andere vielleicht noch aus den Winnetou-Filmen. Das Stichwort fand ich dann durchaus überzeugend, denn gerade bei Friseuren gehören ja schlechte Wortspiele gerade zum guten Ton. Die ganze Verhandlung hatte also etwas von einem Filmseminar und ich fand es sehr erfrischend. Also hatte auch das Gefühl, dass auch die Richterinnen und Richter durchaus am James-Bond-Universum interessiert waren und ihr einiges Vorwissen hatten. Am Ende fiel das Urteil dann für die Firma von Sekretariatsleistungen aus. Sie dürfen weiter mit Moneypenny werben. Die damaligen Rechteinhaber gehen leer aus und haben aber auch inzwischen die Rechte am James-Bond-Universum verloren. Die hat sich inzwischen dann Jeff Bezos und sein Amazon-Imperium gesichert.
Gut, dass wir das nun auch geklärt haben. Und das Beispiel zeigt doch wieder mal eindrücklich, dass Recht nicht nur staubtrocken, sondern oft auch sehr heiter sein kann. Und oftmals wird es beim Bundesgerichtshof dann auch botanisch. Für die Berichterstattung im Fernsehen und die Bildersuche immer wieder herrlich, weiß mein Kollege Michael Matthias Nordhardt.
Genau, Elena, bei mir wird's botanisch. Mein Highlight ist eines, das ganz gut die Bandbreite zeigt, finde ich, die so ein juristisches Jahr in unserer Redaktion mit sich bringt. Ich kann mich noch erinnern, Anfang des Jahres, die vorgezogene Bundestagswahl war gerade vorbei, mit all den rechtlichen Fragen, die auch damit verbunden waren. Da kam auf der Vorschau beim BGH ein Fall um die Ecke, da ging's um eine Bambushecke. Wir haben uns dann das angeschaut und schnell war klar, das ist so eine Situation, wie sie in Deutschland wahrscheinlich tausendfach vorkommt, dass sich Nachbarn über irgendwas im Garten streiten. Hier konkret war es so, zwei benachbarte Grundstücke in Hessen und wir stellen uns vor, an der Grundstücksgrenze, da ist eine Art Aufschüttung seit den 1960er Jahren. Und entlang dieser Aufschüttung hat dann der eine Nachbar 2018 Bambus angepflanzt. Ihm ging es da wohl um Sichtschutz, außerdem fand er das ökologisch ganz sinnvoll. Aber der Bambus ist dann relativ schnell gewachsen und war dann irgendwann so 6 oder 7 Meter hoch. Und das war der Punkt, an dem der andere Nachbar dann gesagt hat, das findet er jetzt nicht mehr so cool, weil der Bambus erdrückende Wirkung hat. Der nimmt ihm auf seinem Grundstück Licht und Luft und deshalb war sein Ziel, der Bambus soll zurückgeschnitten werden auf 3 Meter Höhe. Man merkt schon relativ konträre Positionen da an der Grundstücksgrenze und der Fall, der ist dann durch die Instanzen gegangen, bis es dann im März soweit war und der BGH ein Machtwort gesprochen hat im Bambusstreit. Gewonnen hat die Hecke, weil die Richterinnen und Richter entschieden haben, solange der nachbarrechtlich vorgegebene Abstand zum Nachbargrundstück eingehalten wird, 75 Zentimeter sind das in Hessen, darf eine Hecke so hoch werden, wie sie will, weil nirgends im Gesetz in Hessen was von einer Höhenbeschränkung steht. Und in der Verhandlung hat der Kläger dann noch vorgetragen, irgendwann, wenn eine Hecke zu hoch wird, dann ist es keine Hecke mehr, sondern wird zum Baum und es gelten andere Regeln, nämlich die Regeln für Bäume. Aber auch da ist der BGH nicht mitgegangen und hat gesagt, eine Hecke ist nicht erst Hecke, wird dann zum Baum und kann durch Zurückschneiden wieder zur Hecke werden. Der konkrete Fall ist dann nochmal in die Vorinstanz zurückgegangen, weil gemessen werden musste, ob der Mindestabstand auch wirklich eingehalten wurde. Und für mich ist diese ganze Sache zu meinem Podcast-Highlight geworden, weil das so ein Kontrast war zu den Monaten davor. Es gab erst das Sondervermögen, dann viele rechtliche Fragen rund um die vorgezogene Wahl. Also hier viel Schreibtischarbeit, viel Lesen, viel Analysieren. Und plötzlich stand ich in einem riesigen Bambusgarten hier in Karlsruhe. Der Kameramann, mit dem ich unterwegs war, der hat die Drohne steigen lassen und wir haben die Bilder gedreht, die dann in der Tagesschau zu sehen waren. Die Reaktionen später haben mir gezeigt, das Thema ist wirklich bei den Menschen angekommen Und irgendwie war das ganz schön, weil es mir so in Erinnerung gerufen hat, dass oft auch diese vermeintlich kleinen Rechtsthemen wirklich ihre Berechtigung haben.
Ein Thema, das meinen Kollegen Max Bauer dieses Jahr sehr stark beschäftigt hat, ist die Aufnahme von Menschen aus Afghanistan. Und zwar von Menschen, die sich, bevor die Taliban 2021 wieder an die Macht kam, für Demokratie, Rechtsstaat und Frauenrecht in dem Land eingesetzt haben. Schön, dass du hier im Studio bist. Hallo Max erstmal.
Ja, hallo Elena.
Max, da sind ja Menschen, die zum Beispiel direkt für die Bundeswehr in Afghanistan gearbeitet haben oder die sich eben in der Zivilgesellschaft engagiert haben oder zum Beispiel Richter waren und Urteile gegen Taliban gefällt haben. Diese Menschen sind unter der Taliban-Herrschaft in großer Gefahr. Tausende von ihnen hat Deutschland aufgenommen über verschiedene Aufnahmeprogramme, aber knapp 2000 Menschen, die eine Aufnahmezusage von Deutschland haben, die hängen seit Anfang des Jahres in Pakistan fest und warten auf ihre Aufnahme nach Deutschland. Warum ist das so?
Ja, warum ist das so? Das kann man gar nicht so genau sagen, finde ich. Die Regierung von Friedrich Merz, die hat auf jeden Fall die Afghanistan-Aufnahme gestoppt. Sie sagt, sie wolle diese Aufnahme erstmal überprüfen. Und da weiß man eben nicht ganz genau, warum das so ist. Denn die Menschen, die jetzt ja in Pakistan warten, die sind ja dorthin eben nur deshalb geflohen, weil sie so eine Aufnahmezusage von Deutschland haben. Man kann also irgendwie schon berechtigterweise den Eindruck haben, dass die Regierung von Friedrich Merz die Aufnahme gestoppt hat als so eine Art Symbolpolitik, also so ein Zeichen, dass man jetzt eben so eine ganz strenge Migrationspolitik machen will. Das ist aber, finde ich, moralisch und auch politisch sehr fragwürdig, weil die Regierung von Friedrich Merz damit eigentlich ihr Wort bricht gegenüber Menschen, die sich ja eingesetzt haben für westliche Werte und übrigens muss man sagen auch für westliche Interessen. Und diese Menschen, die überlässt man jetzt so einfach ihrem Schicksal und das hat auch wirklich schlimme Folgen. Circa 200 Menschen wurden in diesem Sommer schon von Pakistan nach Afghanistan abgeschoben und dort ist ja wirklich ihr Leben bedroht. Das ist also nicht ausgeschlossen, dass Menschen, die mal eine deutsche Aufnahmezusage hatten, den Taliban quasi wieder in die Hände fallen. Aber auch rechtlich, finde ich, ist das Handeln der Bundesregierung fragwürdig und das haben auch Verwaltungsgerichte schon festgestellt. Dutzende Afghaninnen und Afghanen haben auf ein Visum geklagt und auch Recht bekommen. So zum Beispiel zunächst auch ein Richter aus Afghanistan, der hatte eine Aufnahmezusage für sich und seine Familie. Aber das OVG Berlin-Brandenburg, das hat dann den Eilantrag des Richters auf so ein Visum abgelehnt. Und dann ging er nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht.
Und wie hat das Bundesverfassungsgericht dann letztlich entschieden?
Ja, da hat dieser Richter aus Afghanistan, der eben auch deshalb bedroht ist, weil er in seiner früheren Zeit Urteile gefällt hat zu Ungunsten von Taliban. Dieser Richter, der hat nur teilweise Recht bekommen. Karlsruhe hat da gesagt, es darf keinen Aufschub bei dieser Visa-Entscheidung geben. Also die Bundesregierung muss jetzt sofort entscheiden, ob diese Menschen eben aufgenommen werden, ein Visum bekommen oder eben nicht. Also inhaltlich hat damit Karlsruhe aber die Frage eigentlich nicht geklärt, ob eben diese Menschen auch einen Anspruch, also einen rechtlichen Anspruch auf solche Visa haben. Und das ist natürlich jetzt für die Menschen aus Afghanistan, die da in Pakistan festsitzen, eine herbe Enttäuschung. Und es gibt ja auch durchaus verfassungsrechtliche Argumente, dass Menschen mit einer Aufnahmezusage auch aufgenommen werden müssen. Da könnte man sagen, ist einmal der Vertrauensschutz, den so eine Zusage aus Deutschland auslöst. Die Menschen sind ja mit oder wegen dieser Aufnahmezusage auch nach Pakistan geflohen und wollten dann weiter nach Deutschland. Da ist dann weiterhin außerdem, ja, könnte man sagen, so eine grundrechtsrelevante Wirkung deutschen Staatshandelns, dass nämlich, dass ja alles Menschen waren, die waren bei Deutschland, Bundeswehr etc. angestellt. Die haben eben ein Beschäftigungsverhältnis gehabt. Da stand Deutschland dahinter und die haben eigentlich wegen der Arbeit für Deutschland Probleme mit den Taliban bekommen. Und drittens kann man auch noch auf den Gleichheitssatz aus dem Grundgesetz verweisen. Da lässt sich ja eigentlich nur schwer rechtfertigen, dass Deutschland eigentlich viele Afghanen mit Aufnahmezusage schon aufgenommen hat in den letzten Jahren, aber eben eine kleine Gruppe irgendwie nicht. Es gäbe also insgesamt, finde ich, gute verfassungsrechtliche Gründe für eine Pflicht zur Aufnahme allein aus dem Rechtsstaatsgebot und aus dem Gleichheitsgrundsatz. Aber das Bundesverfassungsgericht, das wollte hier wohl, ich weiß nicht genau warum, wollte vielleicht der Politik Spielraum lassen. Das hat allerdings schlimme Folgen, wie ich finde. Denn im Ergebnis heißt das ja, Karlsruhe hat eigentlich verfassungsrechtlich nichts dagegen, dass Deutschland sein Wort bricht gegenüber Menschen, die man vor den Taliban eigentlich retten könnte. Ja, und zuletzt, da wurde ja auch gemeldet, dass Deutschland eben diese Aufnahmezusagen auch widerrufen hat. Und zwar für mehrere hundert Afghanen. Und diese, ja, die werden jetzt wahrscheinlich abgeschoben von Pakistan nach Afghanistan. Und es gibt sogar Berichte, das ist natürlich besonders bitter, dass Deutschland sogar Listen mit Namen von diesen Menschen an die pakistanische Polizei weitergegeben hat, was eben dann die Abschiebung noch erleichtert. Also wenn das stimmen sollte, dann muss ich sagen, würde ich sehr bitter zurückblicken auf das Jahr 2025, weil man insgesamt schon beklommen sein kann wegen diesem Handeln der Bundesregierung. Und auch darüber finde ich, dass das Verfassungsgericht eigentlich dem bedrohten Menschen hätte helfen können in einer klaren Entscheidung, aber diesen Menschen nicht geholfen hat.
Max, ich danke dir. Definitiv auch ein Aufregerthema im Jahr 2025.
Ja, sehr gerne, Elena.
Und nicht zuletzt beeinflusst die Rechtsprechung auch unser aller Zukunft. Zeigt sich besonders deutlich am nächsten Thema, über das mein Kollege Philipp Rayon berichtet. Philipp, schön, dass du jetzt hier bei uns im Studio bist für unseren Jahresrückblick 2025. Wir wollen vielleicht direkt mal reinsliden. Was war's denn? Kannst du dich an bestimmte Sachen besonders gut erinnern? Bestimmte Urteile, Entscheidungen?
Ja, es sind schon viele spannende Entscheidungen, die ist ja wieder dabei gewesen, aber eine, die wir gar nicht so unmittelbar hier in Karlsruhe hatten, sticht da doch irgendwie für mich heraus, und zwar das Klimagutachten des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag. Das ist irgendwie einschneidend von der Tragweite, aber auch für mich in der Berichterstattung, würde ich sagen.
Warum?
Ja, es hat verschiedene Komponenten. Also einmal ist dieses Gutachten wirklich bahnbrechend gewesen. Es war inhaltlich viel stärker, als wir es vorher erwartet hatten und auch viele Expertinnen und Experten erwartet hatten. Vielleicht nochmal kurz zur Zusammenfassung. Der Internationale Gerichtshof hat ein Gutachten vorgelegt auf Bitte der UN-Generalversammlung hin. Und er hat da letztlich gesagt, dass der Klimawandel eine so große Bedrohung ist, dass das Völkerrecht eine Pflicht für die Staaten darstellt, dass sie zusammenarbeiten müssen beim Klimaschutz gegen den Klimawandel. Und er hat das relativ deutlich für die Verhältnisse des Internationalen Gerichtshofs da rein formuliert und rein gesagt, das war gerade für die Klimaaktivisten ein echter großer Erfolg. Das war so die inhaltliche Komponente, die mich da beeindruckt hat.
Hast du darüber berichtet auch?
Ja, ich habe darüber berichtet, und das ist gar nicht so selbstverständlich, weil wir in der ARD-Rechtsredaktion nicht automatisch immer für den Internationalen Gerichtshof zuständig sind. Das machen andere Kolleginnen und Kollegen in der ARD. Aber durch einen glücklichen Zufall hatte ich kurz vorher einen Kontakt zu einem Filmemacher geknüpft. Und dieser Filmemacher hat eine Doku über Studierende gemacht, die für dieses Verfahren am Internationalen Gerichtshof gesorgt haben. Das sind Studierende aus dem Südpazifik, von Fidschi zum Beispiel, und die haben mit einer Graswurzelbewegung dafür gesorgt, dass es am Ende in der UN-Generalversammlung eine Mehrheit gab, die dann den Internationalen Gerichtshof beauftragt haben mit diesem Gutachten. Und dieser Filmemacher hat die sehr früh begleitet, diese Studierenden. Ich habe den bei einem Vortrag zu seinem Film kennengelernt in Johannesburg, wo ich als stellvertretender Korrespondent für die ARD war für 2 Wochen und mir diesen Vortrag angehört habe. Und 2 Wochen später kam dieses Gutachten, und er war zufällig da wieder auf den Inseln, und dann hat er exklusiv für uns Bildmaterial zugeliefert.
Sehr großes Glück, ja. Ja,
sehr großes Glück. Ich saß abends hier in Karlsruhe, irgendwie so 23 Uhr, dann war bei denen gerade eine Uhrzeit, wo das passt, und dann haben wir über WhatsApp telefoniert, und er hat mir gesagt, ja, was er irgendwie noch jetzt einfangen kann. Und dann hat er tatsächlich die Studierenden dann nochmal frisch drehen können an den Orten, wo der Klimawandel dafür sorgt, dass der Meeresspiegel steigt, dass die Flutmauern da teilweise erodieren, weil das Wasser immer näher rankommt. Mhm. Und er hat dann mit diesen Studierenden gedreht, die dann 4 Tage später in Den Haag waren, wo sie dann die Kollegen von der ARD wieder in Den Haag vor Ort eingefangen haben. Und so hatten wir dann so eine Klammer und konnten die in unserer Berichterstattung zum Beispiel im Mittagsmagazin in der ARD verwenden oder auch bei tagesschau.de. Und das war irgendwie so die gesamte Genese. Es war Stress, es war was Besonderes, aber war irgendwie auch toll. Und das ist mir eben in Erinnerung geblieben.
Hast du etwas oder weißt du vielleicht schon, was dich in 2026 erwartet? Oder hast du schon irgendwelche speziellen Wünsche für 2026? Vielleicht auch mal einen Podcast, den du gerne angehen möchtest?
Ich habe so ein paar Podcast-Themen, die ich schon seit längerer Zeit nicht vor mir herschiebe, aber wo ich noch nicht so ein Packende habe, zum Beispiel zur UN-Folterrechtskonvention und dem UN-Folterrechtsausschuss. Da bin ich seit einigen Wochen dran und warte auf eine Rückmeldung von einer NGO, die momentan keine Kapazitäten dafür hat. Das ist ein so ein Thema und noch ein paar andere Themen. Ich glaube, insgesamt wird 2026 insofern spannend, weil einige Verfahren anstehen, die hier in Karlsruhe uns beschäftigen dürften. Beim Bundesgerichtshof gleich zu Beginn zum Beispiel, was die Untervermietung von Wohnungen angeht. Ende Januar steht das an. Vielleicht auch ein spannendes Podcast-Thema, weil es verbrauchernah ist. Und beim Bundesverfassungsgericht wissen wir zwar noch nicht, was auf uns zukommt, aber ich könnte mir vorstellen, dass da auch ein paar Verhandlungen und dann Urteile anstehen. Das wird bestimmt auch wieder spannend. Aber Elena, eine kurze Frage habe ich dann noch. Was ist denn dein Highlight 2025 gewesen?
Oh, jetzt hast du mich kalt erwischt. Apropos kalt. Ich muss ganz ehrlicherweise sagen, es war tatsächlich auch ein Podcast. Wir haben ja auch gemeinsam Podcast gemacht über KI in der Ermittlungsarbeit. Mhm. Fand ich wahnsinnig spannend, da so ein bisschen Einblicke zu bekommen, auch ins LKA Baden-Württemberg. Und gerade vor kurzem hatten wir auch einen Podcast zum Thema Cold Cases. Okay. Und ich bin ja großer True Crime Fan. Und dann mal in der Realität mit jemandem zu sprechen, der eben so ein Cold Case Management leitet, das war echt spannend, wie da die Asservate gelagert werden über Jahrzehnte hinweg.
Was hat dich da am meisten überrascht?
Was mich am meisten überrascht hat, dass man tatsächlich, ist noch gar nicht so lange her, da hat man in der Spurensicherung keine Handschuhe getragen.
Ach.
Da habe ich gedacht, das ist, also, ich eigentlich war kurz sprachlos.
Eigentlich naheliegend.
Weil ich gedacht habe, das ist ja, also, how? Ja. Wie, warum? Ja, also deswegen, wenn ihr es anhören wollt, gerne nochmal, ist noch gar nicht so lange her, Cold Cases. Und deswegen, ich freue mich, vielleicht machen wir ja nächstes Jahr, 2026, auch mal wieder einen Podcast zusammen.
Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auf deine Themen, auf die Ideen oder auch auf meine. Und gucken wir mal, dass wir nochmal ein paar gemeinsam umsetzen. Sehr gerne.
Danke dir, Philipp.
Gerne.
Das war es auch schon fast wieder mit unserem Jahresrückblick 2025. Aber so ein richtiges, sorry, dass ich sage, Schmankerl haben wir uns für den Schluss aufbewahrt. Es geht um öffentliches Planungsrecht und den Bau von Autobahnen. Was sich aber anfangs nach sehr trockenem Ö-Recht angehört hat, wurde dann doch noch sowas wie das Lieblingsthema meiner Kollegin Alena Lagmöller.
Mein Jahreshighlight 2025 war die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zum A1-Lückenschluss. Wenn ihr euch jetzt denkt, was zur Hölle, ganz im Ernst, das habe ich mir auch am Anfang gedacht. Und zwar geht es da nämlich um öffentliches Planungsrecht und um die Frage, ob ein Autobahnabschnitt in der Eifel gebaut werden darf oder nicht. Am Ende war es dann ein ziemlicher Krimi und davon erzähle ich euch jetzt ein bisschen. Die Autobahn 1 beginnt an der Ostsee und führt dann erstmal Richtung Frankreich, eigentlich einmal quer durch Deutschland. Es gibt da aber eine Lücke von etwa 25 Kilometern zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Und die soll jetzt geschlossen werden. Wobei, die soll eigentlich schon seit mehreren Jahrzehnten geschlossen werden, aber es hat halt einfach etwas länger gedauert. Derzeit fahren die ganzen Autos also in Nordrhein-Westfalen runter und gucken dann 25 Kilometer durch die Dörfer, stören da die Anwohner etc. und fahren dann wieder rauf in Rheinland-Pfalz oder jeweils umgekehrt. Also wie gesagt, da wird seit einer halben Ewigkeit dann rumgeplant und jetzt kam die heiße Phase, aber es gab noch eine Hürde. Und zwar hat die Umweltschutzorganisation, der BUND, dagegen geklagt. Dieser Lückenschluss, der da jetzt gebaut werden soll, der führt durch mehrere Naturschutzgebiete und Vogelschutzgebiete. Also da geht es ganz konkret um den Schwarzspecht, um den Mittelspecht und die Feldlerche, die halt in diesen Vogelschutzgebieten leben und brüten. Und juristisch ist das eigentlich, also erstmal eine klare Sache, in Vogelschutzgebieten, wenn da Brutstätten oder Lebensräume zerstört werden, da darf nicht gebaut werden. Aber wie so oft, es gibt natürlich immer Ausnahmen und das Bundesverwaltungsgericht hat dann im November entschieden, dass hier so eine Ausnahme vorliegt. Denn der A1-Lückenschluss dient der öffentlichen Sicherheit. Und ich dachte mir erstmal, hä? Das Gericht sagt im Prinzip, dass die A1 Teil eines großen transeuropäischen Straßennetzes ist. Soweit so gut. Und dieses Straßennetz dient auch Verteidigungszwecken. Heißt, dass man da eine lückenlose A1 hat, ist gut für militärische Zwecke. Mich hat das einfach sehr überrascht und ich glaube, die Verfahrensbeteiligten tatsächlich auch, also den BUND. Und komplett losgelöst davon fand ich es auch deswegen sehr spannend, weil man da vielleicht auch so ein bisschen gemerkt hat, dass das Bundesverwaltungsgericht auch nicht komplett losgelöst vom weltpolitischen Geschehen ist. Und genau, vielleicht das Fazit, das man hier ziehen kann. Hier hat tatsächlich der Leopard 2 den Schwarzspecht geschlagen. Ich wünsche euch schöne Feiertage, rutscht gut rüber und ich freue mich sehr, wenn ihr nächstes Jahr wieder einschaltet und zuhört.
Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Danke Alena und danke euch, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir konnten für euch das Jahr 2025 aus rechtlicher Sicht gut aufarbeiten und zusammenfassen. Falls ihr jetzt schon Themenvorschläge für eine Podcast-Folge 2026 habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an justizreporterinnen@swr.de. Natürlich dürft ihr eure E-Mails mit Kritik oder Lob auch an diese Adresse richten. Mein Name ist Elena Radatz. Bye bye für 2025. Merry Christmas und wir hören uns 2026.